Liebe Freunde draußen an den Geräten, was gibt's Besseres, als jemanden, der noch nie ein Halo gespielt hat, das allerneueste Halo spielen zu lassen? Das dachte ich mir und ich halte mich ja selbst oft für schlau und hab's einfach gemacht über die Weihnachtstage. Und André wird mir jetzt sein Ohr leihen und vielleicht auch ein bisschen seine Halo-Expertise und das Erlebte einordnen. Hallo André.
Halo-Expertise. 20 Sekunden Laufzeit und schon haben wir das erste Überversprechen abgegeben, dass wir nicht einhalten können.
Hervorragend.
Ich habe mir schon einen Spruch bereitgelegt, ja, der meine Halo-Expertise untermauern soll, ja, und zwar frei nach den Beatles, Sebastian. You say Halo, I say goodbye.
Oh Gott. Oh Gott. Also du hast auch, genau wie ich, Halo nie gespielt?
Doch, doch, doch. Ich habe Halo 3 gespielt, durch. Ich habe Halo Reach gespielt, durch. Ich habe Halo ODST gespielt, durch. Ich halte Halo nur für einen riesigen Haufen Scheiße. Das ist das Problem. Ja? Also spielmechanisch fantastische Spiele. Das ganze Halo-Universum mit seinen 5 Milliarden Fraktionsnamen mit Precursors und Forerunners und Flood und Arbiters und Covenants und Guilty Sparks und Cortanas und seinen albernen kleinen Kackfigürchen und sonstigen und seiner Piano-Musik unterlegten Trailern, die aus für mich völlig unerklärlichen Gründen dann teilweise auch immer wieder so hochgeschrieben werden, als wäre das jetzt hier wirklich shakespearisches Drama. Das ist der Teil von Halo, ich hasse es, ich halte es für ziemlichen Mumpitz und deswegen bin ich eigentlich normalerweise zumindest für den Halo-Fan bin ich auch immer der Endgegner, wenn ich über Halo spreche.
Ha, sehr gut. Ich kann jetzt hier schon ein Viertel meiner Notizen streichen. Sehr gut. Nein, erstaunlich, dass wir aus verschiedenen Ausgangspunkten kommen, aber bei einer relativ ähnlichen Bewertung landen werden. Für mich ist Halo wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Ich erinnere mich, dass ich Halo 2 auf der Xbox, auf der OG Xbox im Splitscreen gespielt habe mit einem Kumpel, der da irgendwie voll Wert drauf legte und der diesen Koop so geil fand. Und auf so einem halben 4:3 Bildschirm hatte ich da nicht so wirklich Spaß dran. Und schon damals ist mir aufgefallen, ich habe den Hype um Halo mitbekommen. Ich fand diese Science-Fiction-Vision der Ringwelt so geil. Das ist ja auch irgendwie lose angelehnt an so ein paar Science-Fiction-Romane, die eben diese Idee einer Ringwelt ein bisschen anders ausformen. Für Halo ist es einfach nur eine coole Kulisse, ein schöner Horizont. Das wird ja selten, glaube ich, wirklich spielmechanisch benutzt oder nie, dass diese Ringwelten irgendwie dadurch, dass man eben auf der Innenseite eines Rings, der sich dreht, unterwegs ist, dass das Gameplay irgendwie verändert. Das ist ja nicht der Fall. Das ist bloß eine coole Kulisse. Aber das fand ich cool. Auch diese ersten Spielszenen, da mit diesem Warthog durch die Gegend zu fahren, Koop-Modus und sowas. Und das hat selbst beim kurzen Anspielen, weiß ich nicht, 2 Stunden auf der Xbox, wo ich absolut nichts von der Story mitbekommen habe, schon durchaus Spaß gemacht, ein kompetenter Shooter. Aber schon damals mochte ich das Gegnerdesign nicht und das Waffendesign. Zu viele bunte Energieschilde, zu viele, weiß nicht, rosa Laserstrahlen und sowas. Das wirkte für mich einfach so ein bisschen wie Piu, 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 ich bin Science Fiction, während ich damals eher so auf, ich möchte mit einer AK-47, ja, Söldnern in den Kopf schießen, Phase war. Na gut.
Ja, genau. Also mir geht's echt ähnlich. Das Ding ist, das Schlimme ist, es hat halt sehr viele Sachen, die dann spielmechanisch sehr cool sind. Ne? Also es gibt ja so diese bunten Laserschilde zum Beispiel. Das ist ja das, was haben sie dann hinterher, also Bungie meine ich in diesem Falle, wird ja inzwischen nicht mehr von Bungie entwickelt. Das haben sie dann bei Destiny genauso benutzt, ne? Bei diesen Kabal, diesen komischen Viechern auf dem Mars oder sowas. Und was das spielmechanisch mitbringt, dass man die so flankieren muss oder dass man sehr präzise die kleinen Seeschlitze oder sonst was durchschießen muss. Ne? Ich glaube, bei Halo sind es eher so kleine Ausbuchtungen an den Seiten. Die Benutzen von Melee-Waffen an den richtigen Punkten und sonst irgendwas, wie die KI sich verhält. Das war halt schon immer geil. Aber ich erzähle das jedes Mal, wenn ich über Halo spreche. Es gibt ja diese komischen, kleinen, gnomenhaften Viecher in Halo, die immer so
die Grunts, ja,
gequiekt haben. Und ich fand die immer so entsetzlich. Die waren so albern. Das wirkte für mich halt echt immer wie so Kinderprogramm. Und ich habe immer gedacht, so, das ist doch scheiße, was soll das? Und dann will es aber gleichzeitig auch gerne mal so staatstragend sein. Ne? Oh, wenn der Master Chief da mit der Bombe durchs Ei opfert sich. Weißt du, das ist ein Auto. Who the fuck cares? Der Master Chief hat die Persönlichkeit eines einzelnen Sturmtrupplers aus Star Wars. So, oh nein, der dritte hinten links, das war mein Liebling.
So ist es, ohne Scheiß. Ich habe ihn in Vorbereitungen so auf das Spielen und auch am Anfang des Spiels immer so liebevoll John Halo genannt. Einfach so aus dieser, es ist John Halo, der GI aus Amerika. Der heißt tatsächlich John, das wusste ich nicht. John 117. Hat sogar eine tragische Vergangenheit, auf die ich noch ein bisschen eingehen werde, am Ende der Sendung, wenn ich mich darüber beklage, dass sie absolut nichts aus all den guten Vorlagen machen, die diese Story ihnen bietet. Aber ich bin halt wirklich, ich habe seitdem kein Halo gespielt. Ich habe ab und zu mal ein bisschen was von Halo mitbekommen. Ich habe mir auch mal so ein Review-Video angeschaut zu den neuen Halos. Mal Kollegen über die Schulter geschaut, die in Halo gespielt haben. Aber wirklich diese Serie, aus so einer ähnlichen Perspektive wie du, nee, das ist mir zu albern. Das ist irgendwie eine komische Form von Sci-Fi. Auf die stehe ich nicht. Ich spiele Call of Duty, ich spiele andere Shooter, ich spiele Battlefield. Ich kann gut auf Halo verzichten. Und jetzt halt, ja, Ende des Jahres irgendwie jedem Open-World-Spiel ausgewichen. Jetzt haben wir das große Release für die Xbox Series X, für den Game Pass. Natürlich ist es den Cross-Plattform und für den PC. Ich habe es auf dem PC gespielt. Jetzt haben wir Halo Infinite mit einer bewegten Entwicklungsgeschichte, mit einem Jahr Verzögerung. Ich habe Bock auf einen Shooter. Ich weiß vom Hörensagen, dass die Kernkompetenz von Halo irgendwie gutes Shooter-Gameplay ist. Dann ist es wohl auch noch Open-World. Passt, ich bin aktuell nicht übersättigt, ich habe Zeit und habe mir das jetzt einfach wirklich ganz blind und naiv installiert und gespielt. Und davon werde ich jetzt berichten.
Fast hättest du mich angefixt, übrigens. Also, weil du hast ja irgendwann mal, haben wir im Skype, das war noch letztes Jahr, kurz drüber gesprochen, hast du reingespielt, hast du ein bisschen von der Open World erzählt, da habe ich gedacht, Mensch, ja, nur eine Open World, das ist ja dann auch schon eine Veränderung für Halo. Und,
ist es.
Und mir ging es auch so, es ist in der es hat immer mal wieder geschafft, mich anzufixen, indem es Konzepte in den Raum stellt, von denen du denkst, das klingt ja schon ganz geil. Ja? Oder auch einfach, weil es technisch meistens so cool war. Halo 3 damals zum Beispiel, das war halt, die Engine dahinter war echt ein Traum. Das ganze Beleuchtungsmodell, das sah so natürlich aus. Es war eines der geilsten Spiele damals auf Xbox 360, auch dann der Koop-Modus und alles. Nur halt, ja. Aber Gottlob, ja, habe ich meine Lektion gelernt und habe gesagt, nein, André, du weißt, wie das endet, ja? Nämlich in Tränen bei allen Beteiligten.
Tränen. Vor allen Dingen Verwirrung für mich. Am Anfang des Spiels und auch am Ende des Spiels sind diese Momente am höchsten, aber wirklich seine Story erzählt dieses Spiel entsetzlich. Das beginnt mit dieser Szene, die auch bei diesem Xbox Series Modell Announcement gezeigt wurde, dieser Pilot, ja, der irgendwie seit Monaten im Weltraum driftet, findet John Halo, ja, den Master Chief, im All treibend, schließt seine Stromanschlüsse wieder an und er beginnt sofort wieder zu sagen, ich bin John Halo. Gebt mir eine Waffe. Ich möchte den Kampf beenden, ja? I want to finish the fight. No, we do not turn away. We finish the fight. Und das ist so albern. Und ich verstehe nicht, was los ist, ja? Wieso schwebt der im Weltall? Fliegen sie auf so an diese Ringwelten. Zeta Halo heißt das in dem Fall. Da ist auch ein Stück rausgebrochen und weiß ich auch nicht warum. Und das sind wohl die sogenannten Banished. Das sind Bösewichte. Und die haben diesen Ring eingenommen und dagegen die UNSC-Truppen gesiegt, die alle, fast alle, in alle Winde zerschlagen wurden. Und das ist alles Zeug, das wird mir erzählt, das wird mir nicht gezeigt. Da ist ganz viel krasser Shit passiert, auf den in Halbsätzen vage referenziert wird. Ich habe mir dann noch durchgelesen, wo Halo 5 endet, Halo 5 Guardians. Da ist ein halbes Jahr Storylücke zwischen den beiden Spielen, wo auch wirklich krass signifikantes Zeug passiert. Ja, John Halo, also ich meine Master Chief, verliert gegen irgendwie so einen großen Banished-Anführer namens Atriox, der auch in anderen Spielen irgendwie so eine Rolle hat und wird in den Weltraum geworfen und Cortana rebelliert und nimmt die Welt als Geisel und all sowas und nichts davon erfahre ich so wirklich am Anfang des Spiels und nichts davon zeigt das Spiel so richtig. Das wirkt auch in Sachen Story-Inszenierung unfassbar zweckmäßig, Halbseiten, als wäre denen das Budget ausgegangen oder die Zeit, irgendwas Cooles zu machen. Da gibt's kein einziges cooles Render-Video. Das war bei Halo auch schon mal anders, wenn ich mich an die Testvideos erinnere aus anderen Spielen. Das wirkt ganz schön billig, wie so eine TV-Serie ohne Budget. Die meiste Story wird inszeniert, indem Hologramme miteinander sprechen oder Hologramme einfach Monologe führen, an denen man vorbeigeht, weil man sich denkt, halt die Schnauze. Ich begreife immer noch nicht, was du da sagst.
Aber das,
mein Gott!
Ist denn das nicht?
Mein Gott!
Ist denn Halo Infinite nicht so? Ich meine, das war doch jetzt so ein komisches Ding, wo jetzt der Multiplayer ist ja jetzt Free-to-Play, ne? Der ist ja separat kostenlos und auch noch vor der Kampagne, wenn ich mich recht entsinne, erschienen.
Ja.
ist die Kampagne eh so ein Nachsatz, so ein, na, okay, vielleicht machen wir doch besser eine Kampagne. Einfach nur, um die Chancen des Multiplayers zu verbessern, aber eigentlich, die Kampagne ist scheißegal, es soll das Free-to-Play-Halo werden.
Ich denke, das ist wirtschaftlich die Absicht, dass sie definitiv, sie stecken ja auch jetzt an Patches und so weiter, alle Aufmerksamkeit in den Multiplayer. Und der Multiplayer ist auch gut, den habe ich kurz reingespielt, er hat dieses griffige Gunplay von Halo, er hat dieses Feeling von Unreal Tournament, wo man mal wieder Map-Control entwickeln kann, weil man eben die Pickups kennt und so weiter, weil die Maps nicht so riesengroß sind. Das ist wirklich ganz fantastisch. Das Monetarisierungsmodell ist nicht so beliebt, aber das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, weil ich nicht an sowas wie Kosmetik-Items hänge. Und diese Battle Pass und Freischaltgeschichten einfach gut ignorieren kann. Aber ich habe mich auch nicht so viel damit beschäftigt. Ich kann verstehen, dass sie mehr Spiele für die sehr relevant ist, aber ich habe den Eindruck, dass die Story-Kampagne auch deswegen so ein bisschen halbfertig oder unvollständig oder kompromissbehaftet wirkt, dass sie sich da einfach unglaublich fair designt haben. Denn unser Ralf Adam hat ja mal vor vielen Jahren schon nach dem Besuch an der GDC, ich glaube im Jahr 2019, berichtet, dass die Entwicklung von Halo Infinite bereits $500 Millionen verschlungen hat. Und das sieht man dem Spiel nicht an. Weder dem Mehrspieler, der eigentlich relativ traditionell wirkt, als auch der Story-Kampagne, von der wohl 2/3 der Spielmap geschnitten wurden. Das merkt man dem Spiel. Es gibt ein Biom in einem Open-World-Spiel. Das sieht alles mehr oder weniger aus wie dieser The Silent, wie hieß das? Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. The Silent.
Gib mir mehr Hinweise.
Silent Cartographer. The Silent Cartographer aus Halo, aus dem ersten Halo. Dieser Level, wo man eben mit dem Warthog durch die Gegend fährt, aber auch in so einer grünen Welt, aber auch manchmal in irgendwelche Gebäude einsteigt. Das ist der eine Look des Spiels. Okay. Der ändert sich nicht. In diesem Reveal-Trailer von 2018 auf der E3, wo diese Slipspace-Engine vorgeführt wurde, wenn es am Ende dieses Trailers, der eigentlich Landschaften und Tiere zeigt, oh, es ist ein Halo, erfährt. Das sind so viele Sachen drin, die in dem Spiel nicht drinstecken, ja. Da sieht man irgendwie Hinweise auf ein Wüstenbiom. Nope. In den Multiplayer-Maps von Halo Infinite kriegst du Hinweise auf andere Biome. Nope. Nicht in der Singleplayer-Kampagne. Es ist echt irgendwie ganz schön.
Haha, okay.
So aus der Not geboren.
Aber das klingt ja dann doch ganz anders. Das klingt ja nicht nach, okay, wir haben eigentlich die ganze Zeit schon ein Free-to-Play-Multiplayer-Dingsbums ja entwickelt und dann haben wir halt mal noch so pflichtschuldig eine Kampagne hingeschludert. Also das klingt ja eher umgekehrt. Sie haben angefangen, ein klassisches Halo zu entwickeln. Das haben sie irgendwie an die Wand gefahren, beziehungsweise irgendwann haben sie auch festgestellt, die Zeiten ändern sich und wir wollen jetzt hier mal so richtig Free-to-Play-Shooter oder sowas machen und dann wurde wahrscheinlich irgendwann mal sehr viel über den Haufen geworfen, ne?
Sie haben vielleicht auch gedacht, sie kriegen die Free-to-Play-Geschichte in die Kampagne eingebaut, irgendwie wie Destiny ähnlich, dass sie so eine Art Looter-Shooter draus machen oder sowas.
Ja, aber dann hätten sie nicht so viel Kampagne wegschmeißen müssen. Also das
ja, vielleicht haben sie das ja alles so ein. Vielleicht haben sie ja praktisch Destiny nachgebaut und irgendwann festgestellt, oh, it doesn't work. Wir machen wieder einen klassischen Multiplayer mit Maps und so weiter. Wir schmeißen dieses ganze Endgame raus, was eh nicht wirklich funktioniert hat. Siehe auch Anthem und Co. Und wir machen einen stinknormalen Shooter draus. Das klingt eher so. Weil das klingt danach, dass also es wirkt so, als ob ganz viel von dem Spiel bereits mal weggeworfen wurde und wiederverwendet und ganz viele Features an diesem Spiel und Systeme wirken so wie Last-Minute-Ideen, die teilweise ganz nett sind, aber auch so halbseiden wirken und so schludrig. Sehr viel Steuerung C und Steuerung V in diesem Spiel beispielsweise. Mann, das ist seltsam.
Also viel sieht nach Vision Changes aus auf jeden Fall. Sieht nicht aus, also was ich ja nicht nur meine ist, was ich ja erstmal boshaft gesagt habe, ist, vielleicht ist die Kampagne einfach nur so ein Gimmick, ne? So wie Battlefield oder so, macht seine Kampagne halt, aber das ist nur ein Tutorial, ist nur ein Trichter für den Multiplayer und danach wirkt es ja nicht, sondern es wirkt eher nach eben Development Trouble, wo halt so die Zielsetzungen sich ständig verändern und dann halt irgendwie dann einfach auch ganz viel Geld verbrannt wird und am Schluss hat man das Gefühl so, so richtig wussten sie nicht, was sie machen oder wo sie hinwollen.
Ja, nun jedenfalls wollen wir irgendein Rätsel lösen, so nach dem Motto, was ist da los, was suchen die Bösewichte da in dem Spiel. So richtig klar geworden ist mir nicht, worum es da eigentlich geht. Man findet sehr schnell eine KI in, mal wieder so eine kleine Waifu-Hologramm-mäßig, die heißt The Weapon. Ja, die sieht auch genauso aus wie Cortana, ist glaube ich auch von derselben Sprecherin, die da bloß ein bisschen andere Performance hinlegt, ein bisschen so die Comic Relief auch, weil sie so ein bisschen kumpelhaft mit dem John Halo umgeht, ich meine mit dem Master Chief und
auch da, ich verstehe das Gewesen nicht, warum, oh mein Gott, durch die KI wird Halo, wird der Master Chief zur Superwaffe, nur mit ihr zusammen kann er die Welt retten und sie macht nichts anderes als an diversen Stellen des Spiels Hex, Hex, ja, sie hackt gerade jetzt was, oh, ich hab's gehackt oder oh, ich kann's nicht hacken, da sind Signale im Weg, komm, wir müssen jetzt diese 5 Türme stürmen, um die Signale zu finden und so, es ist nur so, es ist ein MacGuffin nach dem anderen, der mir nichts sagt, da gibt's auch noch diesen Bösewicht, diesen Escherum, diesen großen Brute, der eigentlich nichts weiter tut als Atriox rufen und ich werde dich zerstören. Und das macht er auch meistens nur in Form von Hologrammen, weil das Spiel offensichtlich kein Budget hat für Storysequenzen. Und das ist alles so wenig, das ist alles so, oh mein Gott, ernsthaft? Dass dieser Echo 213, dieser Pilot, den man auch im Trailer sieht, ist der einzige wirklich ausgeformte Mensch in diesem Spiel, der Mimik hat und Animationen. Es gibt zwar auch noch diese Marines, aber die sind, das sind Schaufensterpuppen. Und das war's. Ansonsten gibt's halt sowas wie kleine Kugeln mit einer Lampe, ja, die haben so einen Personality Core, wie bei Portal. Dingsbums Spark, du hast es auch schon erwähnt, sowas in der Art gibt's. Es gibt ganz viele Hologramme, die mit dir reden, nicht mit dir reden, die einfach reden und das ist einfach so wenig. Ich habe am Ende auch genauso wenig verstanden wie am Anfang des Spiels. Es löst auch nicht wirklich viel auf. Es geht da irgendwie sehr um die Beziehung zwischen dem Halo Chief, sorry, dem Master Chief und dieser KI, sowohl der neuen KI als auch Cortana und was da vorgefallen ist. Da wird auch ein bisschen was erklärt, aber zum Beispiel was der MacGuffin ist, den da alle hinterhergejagt sind, das kann ich jetzt schon verraten, das erfährst du am Ende der Kampagne nicht. Das wird angedeutet. Langweilig, billig. Also das wäre wirklich, wenn es das fantastische Kern-Gameplay nicht hätte, hätte ich mich da lachend abgewendet. Wirklich lachend. Das ist sowas von schwach. Und da werde ich nachher auch nochmal drauf eintreten, wenn es um so die Tonalität des Spiels geht. Es ist wirklich entsetzlich. Und dass das einige Leute wirklich auch im Internet das hat mich so bewegt. Wie die Beziehung zu Cortana, ey. Ach, so hat 343 definitiv gemerkt, ey, dass wir Kritik hatten an Halo 5, ey. Und das haben sie wieder super gemacht. Ich denke mir, was zum Fuck, wie können Spieler so ein Stockholm-Syndrom entwickeln? Das ist einfach Murks.
Ich habe immer das Gefühl, dass das auch einfach Ich hab's immer auf so kulturelle Unterschiede geschoben. Ich dachte, ja, das sind so die Amerikaner, die sind halt irgendwie die haben halt als Kinder zu viel Power Rangers ins Gehirn gekriegt und seitdem finden sie es auch gut. Das ist immer meine Erklärung gewesen. Das Schlimme ist, also, und diesmal klingt es, als wäre nicht mal das vorhanden. Viele von den Halo-Spielen haben schon grundlegend einfach interessante Prämissen. Am schlimmsten war das bei Halo Reach. Weil bei Halo Reach ist es so, dass das eigentlich, das ist die Titanic Edition. Also Reach ist ein Planet,
wo man weiß, dass es, genau, dass alle sterben.
Ja, du weißt, dass Reach ein Planet ist in der Halo-Lore, der am Schluss zu Glas gebombt wurde. Ne? Der wurde so dermaßen mit Bomben überzogen, dass die ganze Oberfläche verglast wurde. Und dort bist du dann eben unterwegs und ich habe immer gedacht, Mensch, das ist eine geile Prämisse. Du weißt, du bist jetzt hier in einer aussichtslosen Schlacht, alles ist dem Untergang geweiht und das endet sogar auch damit, dass du so ein endlose Abwehrschlacht, endlose Wellen und irgendwann als Spieler wirst du halt überwältigt und es ist vorbei. Aber das hatte halt überhaupt nichts von dieser Dramatik, ja, von diesem dieser Marsch in den Untergang, ne, wie den andere Spiele wie Red Dead 2 zum Beispiel so wunderbar inszenieren. Und Halo Reach damals, es ging schon los, weil da war ja, glaube ich, auch schon eines von den Halos, wo diese Level-Editoren mit dabei waren. Das hatte so ein Baukastensystem jedenfalls. So ein hart erkennbares Forge, Baukastensystem. Ja. Wo du bist in diesem Level rumgefahren, rumgelaufen, hast Gebäude gesehen, hast sofort gesehen, so, okay, das ist zusammengestöpselt aus irgendwelchen Baukastenelementen. Das war halt so der sofortige Upturn. Und diese an sich coole Prämisse, die war halt wirklich die ganze Zeit einfach nur so, nee, okay, da kommt anscheinend nichts bei rum. Und das ist halt immer so traurig und so tragisch. Weil vom Prinzip her war es immer cool, genauso auch bei diesem ODST mit den Orbital Jog Shop Troops, wo du in so einzeln abgeworfen wirst über irgendeiner belagerten Stadt und so. Und das sollte so Häuserkämpfe in Halo-Universum sein und sowas. Und das war aber auch alles so hingeschludert und wirkt so auch so Copy and Paste billig mäßig, die ganze Umgebung damals. Und war halt auch eigentlich so die Gegenthese zu dem, was Halo gut kann, nämlich große offene Welten. Und dann so, hey, ein Stadtszenario, das wär's doch, weil doch Räume und Innenräume schon immer das war, was am hässlichsten gewesen ist.
Wir müssen aktuellen Shooter-Trends folgen, ja. Aber das ist das Schöne daran, dass Halo Infinite bietet eben dieses Sandbox, ja, diesen 30 Sekunden Gameplay-Loop, den auch Bungie dann später in Destiny ganz hervorragend inszeniert hat, in einer geil offenen Spielwelt und geil erweitert um neue Möglichkeiten. Zumindest habe ich das durchgelesen, ne? Den Grappling-Hook gab es früher nicht und wir wissen ja, ein Grappling-Hook macht jedes Spiel besser und so ist es auch hier. Und das Kern-Gameplay ist absolut fantastisch. Großer Gott, hat das Spaß gemacht. Das Movement, das Shooter-Movement, ich habe es am PC gespielt, aber mit Controller, weil ich es kann. Ein Traum. Es fühlt sich sehr nah an Destiny an. Und ich denke auch, es fühlt sich an wie Halo. Ich kenne halt bis jetzt kein modernes Halo. Ich weiß. Aber eben dieser 30 Sekunden Gameplay-Loop, was in diesen kurzen Sekunden, man hat da irgendwie eine Gegnergruppe und man greift sie an und es sind in der Regel auch kurze Scharmützler. Was da alles passiert, das ist oldschool. Das empfand ich auch so ein bisschen als verwirrend. Du hast zwei Waffen und kannst zwischen denen wechseln. Punkt. Und wenn deine eine Waffe keine Munition mehr hat, dann nimmst du einfach eine andere Waffe auf und hast dadurch immer wieder ein neues Arsenal. Aber das ist cool. Das zwingt dich dazu, dich immer wieder anzupassen. Andere Gefechtsdistanzen zu suchen, die Stärken der einzelnen Waffen zu nutzen und dich immer in positive Situationen zu bringen, das ist geil. Es gibt über 20 Waffen, die haben auch alle irgendwie Sinn und Zweck. Und dieser Grappling Hook, der macht das so einfach, dich in die Nähe von Gegnern zu positionieren, wieder hinter Deckung zu kommen, Distanz zu suchen. Es gibt genügend Einzelteile in dieser Sandbox, Sichtlinien, den Gegnermix entschlüsseln, Points of Interest wie rote Fässer. Da gibt's verschiedene Sorten explosiver Fässer. Kleine, die kannst du werfen und auch mit dem Grappling Hook aufnehmen und dann irgendwo hinwerfen. Es gibt große, die explodieren wirklich ordentlich. Es gibt Munitionsnachladestationen, es gibt Waffenracks, ist überall in dieser Spielwelt, überall, ja. Auch in Hintertüren, die von irgendwelchen Forerunnern verschlossen wurden, stehen Waffenregale. Kompletter idiotisch, aber es funktioniert gameplaymäßig ganz wunderbar, ja. Es gibt Gegner, es gibt Fahrzeuge. Und da musst du halt einfach jedes Mal aus diesem Mix den optimalen Weg finden, das zu bestehen. Und das ist geil. Das macht Spaß. Das ist echt cool. Und da bin ich froh, endlich mal ein Halo gespielt zu haben, weil mir das wirklich große Freude bereitet hat.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also meine positiven Erinnerungen an Halos sind immer Gameplay-related. Also wie ich schon gesagt habe, Gegner-Zusammenstellung, Gegner-KI, Movement von dem Ding, Aim-Assist, das sind Sachen, die funktionieren in den Spielen. Die ich gespielt habe, waren die immer wirklich vorbildlich und hervorragend. Also das Einzige, was auch gerade was Konsolenshooter anging, was diese Mischung aus dieses typische easy to learn, hard to master, ne? Also du hast einen super Spielflow oder sowas. Das einzige andere, der andere Konsolenshooter, der das super konnte, immer war Call of Duty.
Ja, nee, ist schon wirklich nice. Es gibt durchaus, also wenn man es mit dem Controller spielt, ein deutliches Auto-Aiming, das aber auch irgendwie nicht überpowered wirkt, weil deine Waffen halt alle so ein bisschen Kompromisse eingehen. Es gibt nicht die perfekte Waffe für jede Situation. Und oft ist es auch wirklich deine Positionierung den Gegnern gegenüber, gerade in höheren Schwierigkeitsgraden, aber damit habe ich mich nicht wirklich befasst. Ich habe es auf normal gespielt und das hat mir ausgereicht, aber ich habe mir mal kurz bei YouTube eingelesen, wie man das auf diesem Legendary, heißt der so, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt und da ist es dann schon wirklich, da entscheiden Sekundenbruchteile und ich wurde auch, das ist auch sehr schön, auch auf normal stirbt man oft und jedes Mal stirbt man aus gutem Grund. Jetzt habe ich mich overextended, bin zu forsch vorgegangen, habe meine Deckung zu lange verlassen, hat mir keinen Rückwegpunkt, keinen Rückzugstaktik irgendwie parat gelegt. Das war dumm. Hier bin ich dem Sniper reingelaufen und das ist echt. Die Gegner-KI ist echt gut. Die Gegnerzusammenstellung ist echt gut. Da hast du so viele verschiedene Elemente. Den Sniper, der dich aus der Ferne nervt und dich dazu zwingt, in Deckung zu bleiben. Du hast irgendwelche Nahkämpfer, die sich entweder unsichtbar machen und mit einem Energieschwert auf dich Jagd machen oder so Brutes, die fangen an zu schreien und rennen unablässig auf dich zu. Die kannst du bereits hören und weißt, dass du jetzt reagieren musst. Dazu sind die Gegner auch noch echt irgendwie so ein bisschen selbstständig. Die flankieren dich, die heben auch mal Waffen auf, wenn ihre Waffen alle sind und sowas. Besetzen ein Geschütz neu, wo du jemanden weggeschossen hast. Das klingt nach wenig, ist aber mehr, als bei den meisten Shootern geboten wird. Und das ist wirklich geil. Also die ganze offene Spielwelt, formelhaft wie die Sau, dazu komme ich gleich, aber eben angefüllt mit unterhaltsamen Scharmützeln. Und das hat Spaß gemacht. Und es wurde nicht langweilig. Daumen hoch dafür.
Ja. Kommt mir alles sehr vertraut vor. Klingt nach Halo.
Ja, klingt nach Halo. Die große Innovation sind halt diese Gadgets wie der Grappling Hook. Der ist bloß ein Gadget von vieren, aber das Dominante, weil der Grappling Hook macht alles besser. Der macht auch die Fahrzeuge im Spiel weniger relevant und cool, weil du mit dem eigentlich relativ schnell von A nach B kommst. Also ich habe in der Regel darauf verzichtet, ein Fahrzeug zu spawnen, außer es ging ganz weit, weil es einfach bequemer ist, sich mit dem Grappling Hook. Man kommt eher an Points of Interest und Sammelobjekten und sowas vorbei und der ist auch so nützlich.
in den Gefechten. Das ist auch das Gadget, was du zuerst aufrüstest mit Skillpunkten. Und da gibt's halt noch irgendwie einen Threat-Scanner, der irgendwie Gegner hervorhebt, der in einem Bosskampf genutzt wird gegen einen unsichtbaren Boss. Da muss man ihn benutzen, aber ansonsten nutzt man den auch nie. Es gibt so ein Deployable Shield, so ein Schild, das man aufstellen kann. Habe ich nie benutzt. Und Thruster, mit dem man so Ausweichboosts durchführen kann. Die habe ich auch nie benutzt. Auch komisch, ne? Dass eine Innovation alle anderen hinfällig macht, weil sie so dominant ist. Das ist auch vom Game Design ein bisschen unglücklich. Und außerdem ist das Interface echt nicht gut. Du hast also auch mit dem Digi-Kreuz und so weiter, kannst du dann zwischen verschiedenen Granatentypen und zwischen deinen Gadgets hin und her schalten. Aber das ist so klein repräsentiert und so fitzelig auf dem HUD des Spiels, dass du es einfach nicht gerne machst. Wenn ich da zurückdenke an sowas wie Ghost of Tsushima, wo die die verschiedenen Kampfhaltungen des Protagonisten ganz groß im Interface repräsentiert waren, auch wirklich eindeutig mit der Richtung des Digipads, sodass man eigentlich keinen Fehler machen konnte. Das war gut. Da habe ich das gerne genutzt, immer wieder hin und her zu schalten zwischen verschiedenen Gadgets und verschiedenen Kampfhaltungen. Bei John Halo habe ich den Grappling Hook einmal ausgewählt und auch bei den 3 oder 4 Granatentypen einfach nur geworfen. Die gerade angewählt war, nie wirklich mir eine taktische Überlegung dazu gemacht. Einfach, weil es das Interface nicht hergegeben hat. Das ist generell auch ganz schludrig. Du hast auf der Map im Spiel teilweise graue Punkte, was bedeutet, dass das hier noch, dass es schon erledigt ist. Manchmal sind graue Punkte aber auch ein Zeichen dafür, dass du hier noch was zu tun hast, je nachdem, um welche Aktivität es sich handelt. Das ist ganz weird. Und auch hier muss ich sagen, Tadel. Das wirkt irgendwie wie schludrig, wie das wirkt nach Zeitdruck, das wirkt nach, hier hätte noch mal jemand drüber gehen müssen. Es gibt keinen Fallschaden im Spiel. Das ist ganz großartig. Das ist eine der idiotischen Entscheidungen im Spiel, weil das ist nicht realistisch, aber es ist super.
Naja, so ein Halo braucht ja jetzt da keinen großen Realismus. Das mit dem Grappling Hook ist übrigens echt, ich glaube aber, das ist halt eine der inzwischen etablierten Innovationen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir haben in Rage 2 haben wir schon den Grappling Hook gelobt, Titanfall 1 hat er auch schon, glaube ich, weiß gar nicht, oder nee, 2 war der Grappling Hook. Das Wall Running war im ersten schon, aber der Grappling Hook kam erst im zweiten, so war es, genau. Und da kann man auch nachhören übrigens jetzt hier, um mir mal sofort selber auf die Schulter zu klopfen, nämlich Jochen und ich haben damals in Assassin's Creed Syndicate, haben wir über den Grappling Hook da drin gesprochen und da habe ich damals schon gesagt, dass dieser Grappling Hook jetzt ein super Ding ist für den Flow des Spiels, weil Sachen, die normalerweise Pacing rausnehmen, durch den Grappling Hook sofort quasi in einer halben Sekunde erledigt sind. Und das ist halt, das haben wir bei Rage dann damals auch schon wieder festgestellt, ne? Einfach diese, deine Agency in der Welt, ne? Was du machen kannst und aber auch der ganze Fluss so des Spiels, das Durchqueren von Leveln und sonstigen, ne? Dass das einfach diese ganze Dynamik nochmal richtig ordentlich
strafft alles.
Ja. Und das ist halt einfach geil. Und es ist klar, dass der dominant ist.
Und der ist auch wirklich gut integriert. Ich bin auch der Meinung, der Grappling Hook macht fast jedes Spiel besser und es gibt kein Zurück mehr. Wenn du ihn einmal etabliert hast, den gibt's ja auch im Mehrspielermodus, das gibt kein Zurück mehr. Es gibt nur noch vorwärts mit Grappling Hook. Und der ist in dem Spiel auch wirklich clever integriert. Du kannst dich damit schnell bewegen, du kannst damit so ein bisschen auf so einen Stein zielen und dann in der Luft dich dann neben ihn bewegen, sodass du einfach den Schwung mitnimmst und praktisch nicht auf dem Stein landest, sondern an dem Stein vorbeischießt und praktisch dich weiter katapultierst. Du kannst dich auf Gegner ziehen, die mit einem Upgrade dann auch geschockt werden und dann kannst du auch noch einen speziellen Angriff auf sie durchführen, also den Grappling Hook als Waffe benutzen. Du kannst mit dem Grappling Hook Items aufnehmen, zum Beispiel Waffen, die auf dem Boden liegen oder so explodierende Fässer und die dann irgendwo hinwerfen. Der ist einfach super in das Spiel integriert, super nützlich, omnipräsent und deswegen auch so krass dominant im Vergleich zu den anderen Gadgets. Eine willkommene, ich kenne die Originale nur wirklich kaum, aber eine willkommene Neuerung und etwas, das jedem Spiel gut steht und
Doom Eternal.
Ein Hoch auf den Grappling Hook.
War das auch so?
Ja.
Und jetzt für Open World, glaube ich, ist es sogar noch nützlicher, ne? Weil einfach die Distanzen sind größer und der Nutzen, wenn du einfach mal dich dadurch schnell nach vorne katapultieren kannst. So ein bisschen wie der Dash-Move in anderen Spielen.
Ja, und da es auch keinen Fallschaden gibt, habe ich da überhaupt kein Problem. Okay, mein Ziel ist dahinter dieser nahezu senkrechten Felswand aus diesen komischen 5- oder 6-eckigen Basaltsäulen. Okay, dann grapple ich mich da jetzt hoch. Es geht schnell. Wenn ich scheitere, sterbe ich nicht. Alles cool. Und deswegen sind auch die Fahrzeuge im Spiel einfach weniger spannend. Naja. Tadel gibt es sehr wenig für das Kampf-Gameplay und die Bewegung im Spiel. Man kann vielleicht sagen, dass der Grappling Hook zu dominant ist. Und es gibt insgesamt 5 Munitionstypen. Da gibt es in den Levels oder auch in den Arealen immer wieder mal so kleine Stationen, wo man die Munition ein paar Mal aufladen kann, bis diese Stationen alle sind. Und das sind alle so kleine Säulen mit dem Lichteffekt und 5 verschiedene Lichtfarben für 5 verschiedene Munitionstypen ist 2 zu viel. Ich habe mir nie wirklich merken können, welcher Munition, also alle Munitionstypen, also die kinetische Munition, das habe ich schon irgendwann gemerkt, dass es dieses gelbliche Orange ist, aber dann bei den etwas seltener benutzten Waffen, ist es jetzt Hardlight oder ist das irgendwie Shock-Ammo? Nee, hab ich mir einfach nicht in den, weiß ich nicht, 15 Stunden, die ich das gespielt habe für die Kampagne, habe ich mir das nicht merken können, das war einfach zu viel des Guten und das Interface habe ich schon getadelt. Gut. kommen wir zur Struktur.
Ja, kommen wir zur Struktur. Zu den Sachen, die du erwähnt hast, das kann aber auch sein, viele Spiele sind ja so ein bisschen, sag ich mal, das sind so Schichten, ne? Und die sag ich mal, tieferen Schichten werden erst relevant in den höheren Schwierigkeitsgraden. Das ist so ein bisschen, weißt du, wie bei Witcher, da wo du dir 50 verschiedene Öle, das ich übertreibe, auf dein Schwert schmieren kannst. Und wenn du Witcher normal spielst, dann denkst du auch, ist mir doch scheißegal, ich schmier da jetzt nichts drauf oder vielleicht mal irgendwas so, ne, wenn es mal einen schweren Gegner gibt. Und das ist dann ja auch das, wo du hörst, wenn du das in den höheren Schwierigkeitsgraden spielst oder sowas, dann musst du halt so diese ganzen Alchemiesysteme halt auch mit Bedacht einsetzen und wenn du einfach normal da so durchtrottelst oder sowas, dann kannst du es schenken, wenn du willst.
Möglich, dass die Waffenkunde und die Munitionskunde und auch das genaue Beobachten der Levels und das Evaluieren, welche Munition zum Beispiel kann man hier von den Stationen abgreifen, dass es dann viel relevanter wird. Ich habe bis zum Schluss auch nicht all diese über 20 Waffen gelernt und an ihrer Silhouette erkannt, sondern bin öfters einfach nur hin zu irgendwelchen Waffenracks gegangen und so, oh, das sieht cool aus, das nehme ich. Ach Mist, das ist die, dann werfe ich die wieder weg. Die sieht cool aus, okay, nehme ich die. Und ich denke, ein wirklich guter Spieler, ein Veteran, der wird sehr viel informiertere Entscheidungen treffen.
Wahrscheinlich. Wie sind denn die Waffen überhaupt? Weil viele von den Waffen in Halo waren ja, hatten wir vorhin schon mal gesagt, da war halt viel so Piu-Piu-Piu-Waffen damit dabei, wo du so denkst, klingt doch mehr wie Battlefield.
Ja, es gibt ein gerütteltes Maß an Waffen, die sich so ein bisschen schwach anfühlen, sogar diese kleinen Handfeuerwaffen, aber sie haben alle irgendwie Sinn und Zweck. Wenige von denen kannst du anvisieren, so mit Kimme und Korn. Die meisten haben noch irgendwie einen alternativen, oder viele haben auch einen alternativen Feuermodus dabei. Die sind okay. Es gibt viele Varianten von so praktisch US-Militärwaffen aus dieser Menschenfraktion des Spiels, also Burst Rifle, Karabiner, Sniper, Raketenwerfer, Shotgun und sowas. Die sind jeweils sehr solide. Aber auch die Alien-Waffen und die Forerunner-Waffen, die sind teilweise echt mächtig. Die haben in den exotischeren Varianten echt krasse Inselbegabungen, also teilweise sind die super mächtig, aber eben nur, wenn du es schaffst, die irgendwie einzusetzen. Da gibt es zum Beispiel so eine Art Granatwerfer, der eher wie so eine Artilleriehaubitze funktioniert, wo du wirklich auch in der Tiefe nicht bloß so zweidimensional zielen musst, sondern auch irgendwie einschätzen musst, wo das dann landet. Es gibt eine Art Scharfschützengewehr, das gegen Vehikel oder sehr schwere Gegner geeignet ist, was einfach nur riesengroße Spikes, also Nägel verschießt, also richtig große Prügel, die, wo du eben auch nur wenige Schuss hast, wo du auch ein bisschen vorhalten musst, wenn du schießt, weil sie ein bisschen unterwegs sind, aber die so befriedigend sind, wenn sie treffen. Nicht jede Waffe ist irgendwie so ein Treffer ins Schwarze, aber ich bin insgesamt ganz zufrieden. Also mit den allermeisten Waffen, wenn ich sie aufgenommen habe, habe ich mich damit arrangiert, okay, das ist jetzt die Waffe und jetzt passe ich meinen Spielstil dran an. Und das ist cool.
Okay,
die
wenigsten also auch so
sind so Momente, wo du sagst, ich gibt die nicht.
Ja, okay. Also auch so Sound, ne? So das vom Feedback her.
Geil, echt. Animation, Design, Sound, Feedback, Aiming, alles okay, cool.
Cool.
Also die Tatsache, dass eben die Alien-Waffen eher so Energiegeschichten sind, eher so irgendwie Strahlenwaffen, die man nicht nachlädt, sondern abkühlt und sowas, das finde ich auch nicht so geil, aber ich muss anerkennen, dass es funktioniert.
Nee, aber in meiner Erinnerung, da gab es halt viele, so welche, die so Kristalle verschossen haben und sowas. Und die klangen einfach schwach. Ja.
Natürlich, den Needler, den gibt's auch wieder.
Und die waren nicht geil, weißt du? Die waren halt einfach nicht geil zu benutzen. Das waren so Waffen, wo du denkst so, also wirklich jetzt nur so lange wie nötig, aber bei der ersten Gelegenheit.
Ich habe tatsächlich auch meine Favoriten entwickelt, die ich dann mal wieder benutzt habe. Das waren gerade so das Shock Rifle, das ist ein praktisch Elektro-Sniper-Gewehr und eben das Burst Rifle, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Das militärische Ding mit dem 3-Schuss-Burst, fantastisch. Und zwischendurch dann halt mal gucken, was so rumliegt. Und das ist das Schöne daran, dass man eben echt gezwungen ist, zum Improvisieren gezwungen, alles mal in die Hand zu nehmen. Open World.
Ja, Struktur.
Halo in Open World. Wir haben uns für die Open World Schema F entschieden. Es ist wirklich außerhalb der linearen Innenraumlevels, die oftmals in der Story-Mission drankommen, ist es wirklich eine absolute Schema-F-Open-World. Sie hat ein Biom, grüne Wälder, künstliche Basaltsäulen, diverse endlose Abgründe, das schwebt alles so ein bisschen in der Luft, aber es ist und dann durchsetzt von so komischen Alien-Architektur-Dingern. Allerlei Türme, allerlei in Berge gesetzte Eingänge irgendwo hin. Das fängt linear an, das Spiel, also wirklich mit linearen Levels, die ersten zwei Missionen, und dann öffnet sich die Spielwelt und die meisten Story-Missionen und auch das letzte Viertel oder gar Drittel des Spiels, also die letzten Spielstunden, sind dann wieder voll linear. Und auch meistens innerhalb von irgendwelchen dieser Forerunner-Strukturen. Das heißt, die Innenraumlevel sind meistens so diese blau-metallischen Science-Fiction-Räume, Innenräume und Gebäude, die relativ detailarm sind. Also da stehen nicht große Möbel drin oder Innenraumdetails. Das ist alles irgendwie so.
Sind es immer noch strunzlangweilige Bunker?
Mega strunzlangweilig. Ah. Mega.
Halo.
Ich verstehe auch nicht, warum. Ey, ohne Scheiß, dann stellen sie halt diese Waffenschränke da rein und rote explosive Fässer, die es halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, damit das übliche Gameplay funktioniert, was auch wieder ein Bruch ist. Aber das ist total krass. Das ist so, diese Umgebungen erzählen keine Geschichte. Gar nichts, weil du nichts darin erkennen kannst. Weil die Geschichte erzählen dann die Audiologs, die da verstreut sind, oder die Monologe der Hologramme, die man da hier und da aktiviert. Mein Gott, ab und zu gibt's da ein simples Schalterrätsel, also eine Schalterbeschäftigungstherapie für dich zu erledigen. Ab und zu gibt's da einfach gecopy-pastete drei Etagen, die sich nahezu identisch spielen, während die Gegner nicht ein bisschen anders arrangiert auf diesen drei Etagen. Mann. Besser ist es in den Open-World-Abschnitten, wo du halt wirklich deinen eigenen Weg suchen kannst. Auch wenn das mega formelhaft ist, kannst du da ein bisschen mehr entscheiden, wie du spielst. In diesen Innenraumpassagen, in diesen linearen Level-Passagen musst du halt bis zum Ende kommen. Und da gibt es keine Abkürzungen, da gibt es keine Freiheiten. Da musst du einfach diese langweiligen Bunker klären. Die sind teilweise auch ganz witzig, aber dort gibt es zum Beispiel die langweiligsten Gegnertypen. Ne? Da erfinden die Halo-Entwickler von 343 neuen Gegnertyp. Ich weiß nicht, wie viele neue Gegnertypen es gibt, aber der ist wohl neu. Und das ist eine fliegende Drohne. Und die hat eine Lampe in der Mitte, das ist ihr verwundbarer Punkt. Und die fliegt durch die Luft und sie schaut dich an und beginnt auf dich zu schießen. Nein. Das ist der langweiligste Scheißdreck, den ich je in meinem Leben erschießen musste. Und das wird auch wirklich ausführlich genutzt. Ja, da gehst du Raum um Raum, in dem nichts anderes spawnt als dieser Gegnertyp, der einfach nur lästig ist. Der einfach dich anschaut und auf dich schießt und dann musst du halt Tontauben schießen. Mein Gott, was für eine Idiotie. Da war ich wirklich ernsthaft. Das ist jetzt eure Idee vom neuesten Next-Gen Halo? Ein leerer Bunker mit einer Schwebeplattform, wo jetzt, während ich auf der Schwebeplattform stehe, absolut langweilig designte schwebende Drohnen spawnen und auf mich schießen, ohne dass sie ein tolles Geräusch machen, ohne dass es für mich aufregend ist. Und überhaupt, gerade in diesen Innenbereichen, ist Halo Infinite leblos und tot. Wenn dann mal die Musik abebbt, dann ist da so eine Kulisse, die hat absolut keine Seele. Du hörst Schussgeräusche, du hörst Schrittgeräusche, du hörst hier und da mal einen Gegner schreien, aber es ist einfach so wenig, das ist so leer. Das ist so, mein Gott.
Oh Mann, ich finde es so krass, dass das immer noch so ist. Das habe ich vor Urzeiten ja schon mal erzählt, ja. Meine wunderbarstes Halo-Erlebnis sozusagen war ja, ich war ja damals bei diesem XO1 in Cannes, der großen Microsoft Xbox Einweihungsparty, und da wurde da Halo gezeigt, und dann gab es einen Roundtable mit Ed Fries zu Halo. Und da waren nur so wenige Leute anwesend, dass der gesagt hat, also komm, wir setzen jetzt mal wirklich an den Tisch, ja, und saßen da mit so, weiß ich nicht, 7 Leuten oder sonst irgendwas. Und der meinte dann irgendwann mal so, ja, ne, und die Grafik bei uns. Und dann sagte ich damals zu ihm so, ja, die Grafik in den Außenbereichen, die ist geil. Aber sobald man in einen Innenraum betritt in Halo, ist es ja einfach alles so grauer Beton, ne? Das ist ja nicht so geil. Und er war total schockiert, als hätte er das noch nie gehört, dass Halo ja ziemlich kacke aussieht, sobald man irgendwo reingeht. Und ja. Ich finde es faszinierend, dass sich daran auch nichts geändert hat bis heute, obwohl das so eine Millionen-Franchise ist.
Sie haben Rieseninnovationen, was die Texturierung des Alien-Betons angeht, ja. Also wenn du da rangehst, das ist Bump-Mapping, da sind noch andere Effekte drauf, da hast du das Gefühl, dass da noch irgendwie mehrere Schichten in der Tiefe übereinander gelegt werden. Aber für dich spielerisch und was den Raum angeht, bleibt das eine Betonfläche. Ja. Das sind ganz edel gestaltete, detailarme Flächen. Also komisch. Nichts für dich da ist halt relevant. Das ist wirklich ganz, ganz seltsam. Also, naja. Aber in den Open-World-Bereichen ist es ein bisschen besser, auch wenn da die Welt immer noch tot wirkt. Wenn man sich diesen 2018er Trailer zu dieser Slipspace-Engine anschaut, ja, was sie da für eine Nebelkerze zünden, ja, wie sie ganz nah ranzoomen an irgendwelche Dinge, die in dem Spiel überhaupt lächerlich wirken, ja. die auch lange nicht so gut aussehen im fertigen Spiel. Mein Gott. Es geht, das wirkt auch außerhalb der Spielwelten halt so ein bisschen wie, okay, wie ein gutes PS4-Spiel oder Xbox One-Spiel. Schön scharfe Texturen, ein sehr cleaner Look. Das ist sehr gut lesbar, sehr, sehr performant, auch auf meiner Mid-Class-Hardware gut skalierend. Da gibt's nichts zu meckern, aber auch nicht allzu zeitgemäß. Also das ist kein Next-Gen-Spiel. Ein gutes Cross-Generation-Spiel mit irgendwie einem sehr, sehr, sehr sauberen, fast schon sterilen Look. Aber eben in diesen Open-World-Bereichen, wo es halt, wo man sich hinbewegen kann, wie man will, mit Fahrzeugen oder zu Fuß oder mit einem Grappling-Hook. Und so eine Ubisoft-Formel, Ziele erfüllt, das geht schon. Und an Zielen gibt's halt den üblichen Kram. Es gibt die FOBs, die Forward Operating Bases, das sind so Plattformen, die sind Copy-Paste, die sehen immer gleich aus und die sind auf der Spielwelt verteilt und die muss man einnehmen und dann kann man da Vehikel und Waffen spawnen und dann spawnen dort auch Marines. Man sammelt im Spielverlauf Valor-Punkte, ja, Ruhm. Und je mehr Valor-Punkte man hat, desto mehr Waffen, Fahrzeuge und desto schwerer ausgerüstete Marines kann man da spawnen. Also die Marines spawnen von alleine. Punkt. Und es gibt immer einen Audiolog an diesen Forward Operating Bases zu finden. Sie schalten immer auch auf der Map die Ziele in der Umgebung frei. Das ist der ganz klassische Ubisoft-Turm. Es gibt Marines. Die sind hier und da, also kleine Marine-Patrouillen, die da irgendwie, das ist auch komisch. Das ist eine Welt, dieser Halo-Ring, dieser Zeta-Halo, wo die Armee, die US-Truppen, ich nenne sie jetzt einfach US-Truppen, ich denke mal, das sind die Vereinten Nationen der Erde oder so, wo die Armees halt irgendwie eine Schlacht verloren haben und man sieht's nicht wirklich. Es gibt hier und da auch ein paar Wracks, die da rumliegen. Das ist immer ein bisschen nett gemachtes Environmental Storytelling. Meistens gibt's auch irgendwann ein Collectible dazu finden, wenn man mal eins findet. Aber die Spielwelt ist trotzdem leer. Und du findest halt ab und zu diese Marines, die da irgendwie mit leuchtenden Weltraumseilen gefesselt sind. Und dann kann man sie befreien und sie sagen so danke und hängen noch ein bisschen rum, aber sie sind in dem Moment egal geworden. Du kannst sie jetzt mitnehmen, sie würden dir erstmal folgen, du kannst sie aber ignorieren, in ein Fahrzeug steigen und wegfahren und das ist einfach egal. Die beleben die Spielwelt nicht, die wirken eigentlich wie Fremdkörper in einer Spielwelt, die nicht dafür gemacht ist, dass da was lebt. Auch die paar Tiere, die es in der Welt gibt, das wirkt so, hä? Und diese Marines, die stehen halt rum in der Nähe deiner Basen und wenn du in ein Fahrzeug steigst und die Hupe drückst, dann kommen sie auf dich zugerannt und steigen ein und dann kannst du sie mitnehmen und es gibt auch die beste Taktik ist, wenn man dann dieses Fahrzeug freigeschaltet hat, wo 5 Passagiere reinpassen, dann kann man tatsächlich 5 KI-Gegner, also 5 KI-Kameraden mitnehmen und die bringen dann unglaublich peinliche patriotische Sprüche auf der Fahrt, wirklich zum Fremdschämen, da rollen sie die Zehennägel auf, aber es ist mega witzig, wie sie dann eben das Feuer eröffnen auf jeden Gegner in der Nähe und die mal in die Nähe von so einer Gegnerbasis oder von irgendeinem Missionszielpunkt mitzunehmen, ist auf jeden Fall lustig. Scheint auch so eine halb fertig gedachte Idee zu sein, weil es auch irgendwie so seelenlos ist ein Stück weit und so eine Wegwerf-Feature, weil irgendwann sterben sie und das war's dann. Und es ist keinerlei Nachteil für dich. Es ist halt so komisch. Macht Spaß, aber ist auch etwas, wo ich mir gewünscht hätte, dass es ein bisschen tiefer designt wäre und ein bisschen lebendiger und ein bisschen mit mehr Mechaniken. Aber insgesamt, ja. Es gibt Marines zu befreien, es gibt Banished Structures, das sind eher größere Gegner, Komplexe, die man infiltrieren muss, wo John Halo Druckschalter benutzen muss oder manchmal auch ein so ein Drehregler, ne, sowas also so einen großen Griff aus dem Boden ziehen, einmal um 90 Grad drehen und wieder reinstecken. Und das ist dann da die Dinger, um irgendwelche Silos zu zerstören oder Anlagen zu hacken, scheiß der Hund drauf. Es sind praktisch diese etwas größeren Gegnerkomplexe. Und das war's. Dann hast du noch Kleinkram wie Propagandatürme, die es zu zerstören gilt, Audiologs, Skillpunkte, Rüstungsdesigns, die es zu finden gibt und High-Value-Targets. Das sind Gegner, die sind besonders schwer. Das gibt's auch alle möglichen Gegnertypen davon und die hinterlassen dir spezielle Waffen. Das sind Varianten der Waffen im Spiel. Die sehen anders aus und die bringen auch Vorteile, Aber das Spiel erklärte nicht wirklich gut, welche Vorteile. Da bin ich auch ein bisschen sauer. Das sind wohl Perks wie schnelleres Nachladen, schneller Feuern oder auch mal Sprinten, schneller Sprinten und sowas. Aber das erklären sie dir nicht in der Beschreibung der Waffe. Das ist total, nicht immer, das ist total blöd. Und teilweise habe ich die in die Hand genommen. Okay, sieht schon cool aus hier, dieser Spiker mit dem weißen Design. Echt geiles. Aber er fühlt sich total gleich an. Ich weiß nicht, was das soll. Und das ist halt wirklich, das war's. Das war's mit Open-World-Aktivitäten. Ne? Es ist wirklich 1:1 der, weiß ich nicht, Assassin's Creed 2 Ubisoft Entwicklungsstand von Open World Gameplay. Mein Gott, eieiei.
Ja, aber vor 10 Jahren, ne? Das klingt ja schon so, als hätten sie hier Open World für Dummies aufgeschlagen, ja. Haben alle Best Practices pflichtschuldig umgesetzt, aber keine einzige eigene neue Idee hinzugefügt.
Nee, haben sie nicht. Die Idee, dass man halt wirklich so ein bisschen die Spielwelt wieder auf die eigene Seite rückt, das ist so, das machen viele Open-World-Spiele, also wie zum Beispiel der Saboteur hat das großartig gemacht damals, ein Spiel, das in Nazis besetzten Frankreich hat das gespielt, auch rings um Paris, und du hast eben das war in Schwarz-Weiß, und jedes Mal, wenn du einen Landstrich befreit hast, wurde der wieder in Farbe getaucht, und da hattest eine wunderbare Repräsentierung davon, dass jetzt praktisch du den Kampf gewinnst, sowas in der Art, aber da stehen halt einfach nur diese Schaufensterpuppen von Marines bei dir jetzt in der Gegend rings um deine Forward-Operated Bases, die du eingenommen hast, aber du hast ja eh alles ringsrum erschossen. Und dieses Spielfeld ist so, abgesehen von diesen Points of Interest, wo noch Gegner stehen, ist da nichts. Das hat kein, du hast kein Gefühl von Fortschritt, kein Gefühl von irgendwie, das ist eine richtige Welt, sondern es ist einfach nur eine etwas komisch zerklüftete Map, auf der du von einem Scharmützel zum nächsten grapple-hookst, fährst, sprintest, fliegst, einfach weil die Scharmützel Spaß machen. Und das ist echt cool. Ich werde am Ende das Spiel sogar loben dafür, weil das Kerngameplay so gut ist. Aber alles andere ringsrum ist echt ein bisschen erschütternd. Am Ende habe ich mir dann wirklich gedacht, was zum Fuck ist das gewesen? Ja? Was ist in dieser Story passiert? Alle reden über Dinge, die nicht gezeigt werden. Die Inszenierung ist billig. Die Themen sind seltsam. Wieso geht's um so eine komische emotionale Spannung zwischen dem Master Chief und seinen komischen KI-Waifus? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist Hochnot albern. Wieso setzt ihr hier ernste Töne an, während die Grunts in den Gegnergefechten teilweise wie Comedy, wie Comedians wirken mit ihren albernen One-Linern. Das Spiel ist hier und da einfach nur albern, wenn es darum geht, irgendwie Gegner zu erschießen, und sie bringen ihre komischen One-Liner, und es gibt auch immer so eine Killcam, wenn sie dich erschießen, dann machen sie auch immer so einen kurzen Spruch, der manchmal echt so ein bisschen ins Komische geht. Und dann setzen sie ernste Töne, wenn es darum geht, dass Halo John mit seinem KI-Waifu gebrochen hat. What the fuck? Ist das Satire? Und dann ist das diese, wirklich, dann gibt's diesen Militär- und Pflichtfetisch von John Halo, ja, der eigentlich immer nur wie eine Waffe auf irgendein Ziel gerichtet und abgedrückt werden
will. Ist ja ein Spark.
Ich lass dich nicht zurück. Gib mir ein Ziel. Nein, wir finishen den Fight. Ich hab hier bloß diese Pistole, sie wird genügen. Wir schaffen das. Ich werde nicht nachlassen. Und der ist kein Charakter, und dabei ist seine, die Lore hinter diesem John Halo, John, Spartan John 117, die Lore hinter ihm ist ja sogar irgendwie vielversprechend. Eine Wissenschaftlerin begeht praktisch die Ursünde, indem sie Kinder kidnappen lässt und durch Klone ersetzt, die dann bald sterben in den Händen ihrer Familie, um die Originalkinder zu Supersoldaten auszubilden und mit grausamen medizinischen, experimentellen Methoden zu Gentechnik oder auch jetzt, weiß nicht, Knochen bei lebendigem Leibe mit irgendwie Porzellan beziehen und sowas und in diese Anzüge zu stecken, wo auch ganz viel Ausschuss, also ganz viel Leid und ganz viel Tod ist da passiert. Und am Ende bleiben halt irgendwie eine kleine Gruppe von Supersoldaten, diesen Spartans, übrig. Das ist fantastisch. Das ist doch eine super Vorlage für echtes Drama, für Charakterentwicklung, für irgendwie spannende Fragen über Ethik, über Pflichtbewusstsein und sowas. Aber nichts davon kommt in diesem Spiel. John Halo ist wie ein Muskel, der kann nur sich anspannen und jemanden töten und will, sein größtes Glück ist, wenn ihm ein militärisch höher Vorgesetzter, den gibt's im Spiel leider nicht, es gibt wirklich bloß diesen Piloten als einzige Person in dem Spiel, wenn ihm irgendjemand sagt, welche Aufgabe er hat und wie er sie zu erfüllen hat. Das ist seltsam. Das das ist seltsam. Das hat mich irritiert. Das hat mich bis zum Ende irritiert. Und dann gibt's auch diesen Atriox, von dem alle immer nur erzählen. Atriox, Atriox, Atriox! Die ganze Zeit wird von Atriox erzählt. Und ich als Nicht-Halo-Spieler hab nur Bahnhof verstanden. Bis zum Schluss nur Bahnhof verstanden. Mein Gott, ja. Wozu dient dieser Ring? Keine Ahnung. Buh, buh, buh.
die Halo-Ringe, meinst du?
Ja, ich weiß, irgendwie wird erwähnt, dass es Waffen sind.
Ja, genau.
Aber wird im Spiel nur in einem Nebensatz erwähnt.
Das ist halt so, ne? Du kommst jetzt natürlich beim, ich glaube, sechsten Teil oder so einer laufenden Serie rein und hast natürlich keinen Plan, was vorher passiert ist, ne?
Nope.
Man würde erwarten, dass sie normalerweise vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung unternehmen, Leute wie dich auch irgendwie an Bord zu holen. Aber wir haben ja schon an anderer Stelle auch mal gesagt, an sich wäre es ja auch mal ganz nett, wenn fortlaufende Serien einfach fortlaufen würden und nicht jedes Mal versuchen würden, alles zu rekapitulieren. Weil wenn du die Serie bis dahin verfolgt hast, dann sind die ersten 5 Stunden für dich wiederum totale Grütze. Mhm. Deswegen kann ich das jetzt an der Stelle deswegen nicht verdammen. Aber das ist halt natürlich, wenn du es bisher verfolgt hast, dann weißt du, es gibt ja diese Urzivilisation wieder, ne, so lange, vor langer Zeit, da gab es diese Forerunner-Zivilisation und die haben diese, ich glaube, da ging es um diese Precursors, die wollten sie vernichten und die Precursors haben dann als letzten Versuch, ihre Rasse zu retten, haben sie da eben so eine Art, weiß ich nicht, digitales Saatgut oder so hinterlassen und damit sollte eigentlich diese Precursors wieder erschaffen, aber stattdessen hat es die Flood erschaffen, so eine Art, das sind so die Zerg im Halo-Universum, die dann drohten, das ganze Universum zu überrennen und deswegen wurden diese Halo-Arrays gebaut als Waffen, um quasi alles intelligente Leben in der Galaxis oder sonst irgendwo auszurotten von diesen Forerunnern. Die haben sich dann verpisst, haben sich gedacht, so alles klar, damit machen wir jetzt die Flood platt und dann ist wieder gut. Und die ganze Halo-Geschichte, die spielt dann irgendwie 100.000 Jahre später oder sowas. Und dann ist es natürlich so, es gibt noch irgendwo, haben die Flood überlebt und diese Halo-Dinger stehen überall rum und sind eigentlich Massenvernichtungswaffen.
Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie im Verlauf der Reihe immer wieder sich so einen weiteren Cliffhanger überlegt haben. Aber da gibt's noch jemanden, wie bei, weiß nicht, Scooby-Doo, da wo dem Bösewicht die Maske weggezogen wird. Aber da kann man noch eine Maske wegziehen. Es gibt immer noch eine Entität im Hintergrund. Und da ist noch irgendein Akteur und irgendwie wirkt das in dem Spiel ganz genauso. Ja, genau. Ohne, dass es wirklich konkret aufgeklärt wird. Also wirklich am Ende.
Es ist halt inzwischen so ein Kauderwelsch, ne, für dich, weil
mega.
Im ersten geht's ja dann schon auch, es geht ja nicht mehr erstmal um das. Ich glaube auch die Flood kommen im ersten Halo noch gar nicht vor. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall, sondern da geht's ja erstmal darum um diesen Covenant, das ist so ein Verbund von irgendwelchen Alienrassen, die kämpfen gegen diese USNC, das ist so dein Verein, ne, und so weiter und so fort. Und dann kommen hinterher die Flood auf einmal zurück und das wird dann halt alles so nach und nach aufgedeckt. Und ich glaube, wenn du jetzt natürlich, mir ging das damals bei Halo 3 schon so. Da kommst du auch rein und dann auf einmal gibt's den und dort und der Arbeiter und hier und der hat das und dort. Und da habe ich auch schon gedacht so, was? Wovon redet ihr denn? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn es dann nachliest, du denkst dann so, ja, so ein paar von diesen Konzepten sind ganz geil. Aber ich habe mir irgendwann dann auch, damals jetzt schon auch lange her, die ganzen Zwischensequenzen und so angeschaut, um zu sehen, wie wird das denn in den Spielen dargestellt. Und die Art und Weise, wie es in den Spielen dargestellt wird, ist dann schon alles auch wieder nicht mehr so geil. Das Beste sind häufig diese krassen Render-Trailer gewesen, die dann im Vorfeld zur Vermarktung erschienen sind.
Ach, wie hier wird die Story halt, es gibt immer wieder mal diese Cutscenes, wo halt diese KI die Weapon auf der Handfläche vom John Halo steht und die Kamera dreht sich. Das ist auf der einen Seite echt schön als Stilmittel, weil sie wirklich klein wirkt und er wirkt durch die Perspektive sehr groß und man merkt wirklich, wie fragil ein Stück weit diese Frau ist und du kriegst auch das geile Detail von dem Anzug mit, der wirklich schön gestaltet ist, aber das wird dann overplayed. Und wirklich, also ich habe mir auch mal die Story von Halo 5 durchgelesen bei Wikipedia, einfach um einen Anknüpfungspunkt zu finden, den es nicht wirklich gibt, aber die klingt so viel interessanter als das, was hier passiert. Hier bist du wirklich von einem MacGuffin zum nächsten unterwegs, also willkürliches Ziel, dass dir nicht wirklich was sagt, dass dir nicht wirklich irgendwie wichtig ist. Es gibt eine Stelle, wo dieser Pilot entführt wird und als praktisch, ne, als Geisel genommen und gefoltert und dann kannst du ihn rausholen. Sorry für den Spoiler, aber wirklich, er verändert nichts an der Spielerfahrung. Und selbst das ist eher so lala. Ganz komisch. Ganz komisch. Und also wirklich die. Gott sei Dank ist das Gameplay gut. Und das ist auch für mich ein bisschen das Fazit zum Spiel. Es ist. Ah genau, Technik. Es gab einige Probleme bei mir und da bin ich nicht der Einzige. Das Spiel ist immer noch teilweise etwas buggy. Ich bin mehrmals durch die Spielwelt gefallen. Ich bin im finalen Bosskampf in der zweiten von 3 Phasen in der Wand stecken geblieben auf eine Art und Weise, dass ich die komplette Mission neu starten musste. Das hat mich echt Zeit gekostet und sehr viel Frustration. Es gab einen Moment, wo ich die Grafikkartentreiber geupdatet habe und danach wollte das Spiel nicht mehr starten, gar nicht mehr. Und das musste ich dann erst, musste ich mir ein Tutorial suchen im Netz, um diese Installation zu reparieren. Das schiebe ich immer noch so ein bisschen darauf, dass Xbox auf PC, dieser Client, wo man auch den Game Pass abonnieren kann und verwalten kann, nach wie vor keine so gute Software ist wie beispielsweise Steam und immer noch so Kinderkrankheiten hat. Also da gab es durchaus Grund zur Klage, aber sonst lief alles ganz gut. Geiles Ultrawide, schöne Engine, hat Spaß gemacht, das zu spielen, aber im finalen Bosskampf in der Wand stecken zu bleiben, das war so ein Mist. Aber abschließend, am Ende ist es für so ein AAA-Projekt mit dem Leumund und der Fanbase einfach seltsam wenig. Es fühlt sich nach wenig an und man merkt, dass in dem Spiel unglaublich viel geschnitten wurde und überworfen wurde und verworfen und weggeworfen wurde. Wenn das jetzt ein Newcomer-Studio wäre oder irgendwie das erste Open-World-Projekt eines erfolgreichen Indie-Teams, da wäre ich total beeindruckt und so wohlgesonnen. So, oh krass, ey, richtig gut gemacht fürs erste Mal. Geil, das ist zwar hier Schema F Open World, aber ihr habt das Kerngameplay erkannt und umgesetzt. Und ihr habt das zusammengeknüppelt, ohne dass es irgendwie auseinanderbricht. Super, ich bin stolz auf euch. Aber es ist halt irgendwie die Milliarden-Franchise, die haben irgendwie hunderte Millionen in das Spiel gesteckt und man merkt es dem nicht an. Das ist echt krass. Das ist so seltsam. Man merkt das hier offensichtlich, also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass es auch wirklich in der Entwicklungshölle steckte, dass so unglaublich viele externe Studios auch mitarbeiten mussten, um das wieder zu richten und wie wenig am Ende rüber fertig geworden ist, wie simpel die verschiedenen Features und Facetten des Spiels wirken, wie hemdsärmelig das Spiel manchmal ist, dann ist es echt irgendwie eine krasse Erfahrung, letztendlich dann so ein simples Spiel zu bekommen, so ein bescheidenes Spiel beinahe. Aber das Gameplay, das fantastische Gameplay und eben auch der Preis, denn das Ding ist im Game Pass und wird es immer sein, machen das lohnenswert. 7/10.
Ah, die salomonische One-Size-Fits-All-Wertung.
Ja. Nee, ohne Scheiß.
Ist nicht scheiße, ist nicht gut.
Das ist 7. Es ist nicht gut. Also Halo Infinite hat so viele interessante Probleme, aber die waren für mich eigentlich kurzweilig. Ja? Das Stirnrunzeln angesichts der Story-Sequenzen und das Hä? diese leichte Empörung über diese unfassbare Formelhaftigkeit der Open World, auch die war irgendwie ein Stück weit kurzweilig. Oder wirklich, das Kern-Gameplay ist fantastisch. Es macht echt Spaß, Halo zu spielen. Und angesichts der Tatsache, dass es für jemanden, der einen Game Pass hat, ohnehin jetzt lediglich die Mühe ist, einen Download-Knopf zu klicken und abzuwarten, bis das Ding installiert ist. Ich würde sogar dir empfehlen, Halo Infinite zu spielen, wenn du einfach Bock auf einen griffigen Shooter hast und auf wirklich Hirn aus, ballern und cool, 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 wie geil das ist. Ah, super. Aber ich verstehe halt nicht den Hype um die Spielerei. Ich verstehe nicht, dass das Ding hochgejubelt wird, dass Leute da 90er-Wertung zücken, dass auch heute noch unter dem Reveal-Trailer von 2018, ja, aktuelle Kommentare loben, was da passiert ist. Mein Gott. Also wirklich dieses Stockholm-Syndrom in der Spielerschaft bezüglich Halo. Es gab mal den Moment, da bin ich durch Nürnberg spaziert, im Nürnberger Norden, und sah am Fenster irgendwo in der Wohnung so ein Folienaufkleber. Halo 3, Finish the Fight. Das war noch vor dem Release von Halo 3. Da hat sich jemand einfach noch ganz furchtbar sehr auf Halo gefreut. Und das fand ich so, ich habe gedacht, was ist los mit den Leuten? Was, wieso? Ins Fenster? Ins echte Leben bringst du dann Hype? Und auch schon damals habe ich das, habe ich ja erzählt, ich bin nie so warm geworden damit und habe das auch alles eher ignoriert. Aber wenn das ist, was von diesem Hype übrig geblieben ist, krass, 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 krass. Krass.
Bei 3 kann man es vor allem noch verstehen. Das war wenigstens okay. Noch technisch wegweisend, auch spielmechanisch gab es nicht viel, was in der Qualität existiert hat damals. Gerade auch mit dem Koop-Element und so. Jetzt, es klingt halt alles auch so, als würden sie seitdem auf der Stelle treten. Ne?
Ich mein, Open World ist neu, Grappling Hook ist neu und so weiter, neue Waffen und ja, neue KI, aber pfff.
Es ist halt Trends hinterherlaufen, statt Trends zu setzen. Ne?
Ja, aber witzig, ne? Damals haben sie alle gedacht, wir finishen den Fight in Halo 3.
Tja. Kommt ein neuer Fight. Aber der alte Fight ist auch finished. Das ist ja jetzt auch hier, weiß nicht, ob das noch Teil dessen ist, aber es ist doch jetzt die Reclaimer-Saga oder sowas, ab dem 4.
Du sprichst in Zungen, André.
Das sind auch nur so Bröckchen, die ich aufgeschnappt habe. Seitdem ja. den Hirten nicht mehr gespielt.
Also wirklich, wenn ich in meinem Leben etwas nicht will, ist es Halo-Lore kennen. Ja, also wirklich, da bin ich. Also es ist sehr schön, dass eigentlich Halo Infinite sehr viele meiner Vorurteile bestätigt hat, ein Stück weit. Halo ist irgendwie dumm. Jupp, Halo ist irgendwie dumm. Okay, Battlefield und Call of Duty sind auch irgendwie dumm, aber das passt. Und Halo ist auch irgendwie albern. Diese Dissonanz, die ich da gespürt habe früher schon, das ist alles so ein bisschen nicht ernst genug, nicht wirklich dark and gritty, sondern eher, das sind alberne Shootouts. Das ist tatsächlich teilweise alberne Shootouts, aber das ist okay. Und ja, und großer Gott, spielt sich Halo gut. Mein Gott. Also ist es wirklich, das war eine super interessante Wertschätzung für mich. Das ist halt wirklich, es ist nicht das beste Spiel der Welt, sowas wie Ghost of Tsushima, auch ein Open-World-Spiel. Das hat mir so viel mehr Spaß gemacht, und es ist das so viel bessere Spiel. Trotzdem habe ich Halo Infinite genauso gern gespielt wie Ghost of Tsushima. Einfach weil ich da irgendwie, es war überschaubar, es war klar strukturiert, jupp, keine Überraschung, alles klar, ich konnte damit klarkommen. Das war für mich so ein richtig geiles, okay, ich spiele noch 2 Stunden Spiel. Weil das wirklich im Kern sich so gut gespielt hat. Ich hatte ein bisschen Durst nach einem Shooter, nach Shooter-Gameplay. Es hat's perfekt erfüllt. Ich habe ein bisschen was über Halo gelernt. Ich konnte lachen, ich konnte Stirn runzeln, ich konnte den Monitor anschreien. Herrlich. Ja. Das war eine gute Zeit. Also wirklich, das war ein schöner Abschluss für mein Spielejahr 2021. Und eine schöne, da habe ich eine Wissenslücke gestopft, ja, mit einer Mischung aus Erkenntnissen und Vorurteilen. Sehr gut.
Ja. Und halt, es ist immer so die Lektion, ne? Die, wie viel Gewicht so ein starker Gameplay-Loop hat. Aber
ja, absolut.
Ja, am Ende halt häufig dann trotzdem nicht genug.
Ja. Nee, aber es gibt von mir eine schwache Empfehlung. Also ich empfehle das Spiel definitiv. Ne? Es ist nicht super, dennoch finde ich es spielenswert. Das ist auch irgendwie schön. Und ja, wenn das Kerngameplay gut ist, ich glaube, in meinem Leben kein Assassin's Creed mehr spielen, weil ich einfach keinen Bock auf das Gameplay habe. Aber sowas wie Ghost of Tsushima und Halo Infinite zeigen halt, wenn wirklich dieser Standard-Loop, dieses, du hast 5 Gegner vor dir und musst sie erledigen. Wenn das Spaß macht, wenn das auch beim 20. Mal Spaß macht, dann ist das Spiel ein Winner. Und das ist in beiden Fällen der Fall. Schon cool. Ghost of Tsushima, so viel besser, so viel, großer Gott, ja, das hat eine Story, das hat Charaktere, das hat eine interessante Spielwelt, das hat wirklich geile Ausblicke, das hat Abwechslung, das hat, aber Halo Infinite dennoch, aufgrund dieses einzelnen Faktors, ja, aufgrund des grandiosen Kern-Gameplays, eine Empfehlung wert. Schön. Ja, schön, dass du mir das Ohr geliehen hast, André.
Jetzt will ich es aber wieder haben.
Ja, dann schicke ich es dann bald zurück und schön, dass ihr zu Hause an den Geräten zugehört habt, liebe Freunde. Das war mein letzter Eindruck aus dem Jahr 2021, aufgenommen jetzt Anfang 22, aber damit schließe ich jetzt mein Spielejahr ab und ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Spielejahr gehabt und freut euch gemeinsam mit uns auf die vor uns liegenden Wochen und Monate auf das Jahr 2022. Bleibt uns deswegen gewogen. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, forum.gamespodcast.de. Zuletzt ein großes Lob an euch, dass ihr uns unterstützt, ist absolut fantastisch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.